freue mich, dass ich heute hier auch dienen darf. Das war nicht selbstverständlich. Die Geschwister, die aus der Gemeinde hier sind, wissen und vielleicht auch darüber hinaus, dass ich ja eine OP hatte. Aber ich bin Gott sehr dankbar, dass es soweit alles gut gegangen ist. Und ich hoffe, dass es wieder losgehen kann. Aber so, wie Gott es will. Danke für eure Gebete und betet weiter. Wir sind hier zusammen auf dieser Konferenz unter dem Thema Frieden. Frieden. Ich habe fast so die Idee, wir könnten es ja auch Friedenskonferenz nennen. Jetzt nicht im politischen Sinne, aber Frieden. Und meine Frage ist so, wie geht's euch so? Habt ihr Frieden in der Schlange beim Essen? Ja? Habt ihr euch schon angemacht? Immer nicht vergessen, wir sind auf der Friedenskonferenz. Also, liebe Geschwister, wir haben schon so wunderbare Dinge gehört. Der Friede Gottes in unseren Herzen, der seine Auswirkung hat, auch in unseren Beziehungen. Und jetzt wollen wir das Thema Israel mal ansprechen. Wer von euch gehört zu den Israel-Freunden? Wer ist ein Freund Israels? Darf ich mal eure Hände sehen? Was denn? Ob du ein Freund Israels bist? Ich weiß, der Björn, der will schon ins Thema einsteigen. Ne? Und in diesem Sinne muss ich auch sagen, ich bin ein Freund Israels. Ihr wisst ja, dass wir als Arche auch sehr aktiv sind über unsere Gemeinde, nicht unsere Gemeinde, über unsere Partnergemeinde Grace and Truth in Israel mit dem Pastor David Zadok, der ja auf der letzten Konferenz hier bei uns war. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wir hatten ja letztes Mal das Thema Mission, Weltmission. Und er war hier, wir hatten ihn auch angekündigt, er ist ja Jude im doppelten Sinn, sein Vater, seine Mutter, er ist also nicht irgendwie so noch Halbjude oder möchte gern Jude, sondern er ist durch und durch Fleisch und Blut ein jüdischer Verkündiger und Gemeindepastor, der beim Militär, als er beim Militär war, ist er mit einem wiedergeborenen Juden zusammengekommen in der Kaserne und der hat ihm von Jesus erzählt. Und dann hat der David Zadok sich bekehrt und heute ist er Leiter einer eigentlich für die Verhältnisse dort großen Gemeinde. Und letztes Jahr, er war kaum angereist, dann haben irgendwelche Antifa-Freunde, also keine Israel-Freunde, die haben dann vor unserer Haustür gespräht, Israel ist ein Terrorstaat. Aber unser Bruder hat nicht die Ruhe und nicht den Frieden verloren. Ihr könnt euch noch erinnern, das war auch für uns nicht so ganz einfach. Wir haben die Polizei auch eingeschaltet, weil wir ja auch nicht wissen, wie das weitergeht. Und die haben dann uns hier so ein bisschen auch Schützenhilfe geleistet, dass hier nicht noch irgendwelche Gewalttaten stattfinden. Nur weil ein Bruder aus Israel kommt. Ja, wir leben in sehr schlimmen Zeiten. Und es geht auch ein Riss durch die Christenheit. Und deshalb, liebe Geschwister, ist es von Wichtigkeit, dass wir auch eine klare Sichtweise haben, wie denn die Bibel die Sache mit Israel auch sieht. Und dazu lese ich ein Wort Gottes, und zwar Lukas 19, Vers 42. Wenn ihr möchtet, stehen wir gern nochmal auf zusammen. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall gegen dich aufwerfen, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Amen. Ja, lassen wir diese Worte auf uns wirken. Unser Herr hat geweint. Ihr wisst, in welchem Zusammenhang das passierte. Er hat auf dem Eselsfüllen gesessen und ist nach Jerusalem eingeritten und man hat ihm Hosianna zugerufen, der kommende König. Die Menschen haben sich gefreut und anstatt, dass er sich dem nun hingibt, diesem Hosianna, streut er Salz in die Suppe, noch mehr. Er verdirbt eigentlich dieses ganze Fest. Und anstatt sich zu freuen über Jerusalem, weint er. Er weint und sagt, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag oder zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient. Aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Die Worte Jesu klingen vernichtend. Er hat das ja immer wieder gesagt. Er sagt, hier auf dieses Haus, der Tempel, wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und wenn man die Worte Jesu in der Bibel zusammenfasst hinsichtlich des jüdischen, der jüdischen Nation, dann ist das nicht sehr verheißungsvoll. Jesus redet nicht von einer Wiederherstellung Israels. Ein Wort, das immer wieder im Zusammenhang mit Israel gebraucht wird. Wird es eines Tages eine Wiederherstellung für Israel geben oder nicht? Viele sind der Meinung, ja, das wird kommen. Der Staat Israel hat noch Zukunft, auch heilsgeschichtliche Zukunft, deswegen auch die Staatsgründung Ende der 40er Jahre. Und das Reich Davids wird wieder in seinen alten Grenzen erblühen. Es wird wieder ein Tempel gebaut und der Einfluss Israels wird riesengroß sein. Ja, hier habe Jesus hat einen anderen Zungenschlag, wie wir gesehen haben. Eindeutig ist, dass die Bibel eine Wiederherstellung voraussagt. Ja, das tut sie. Aber welches Israel ist gemeint? Das ist wichtig für uns. Redet die Bibel von einer Wiederherstellung des nationalen Israels? Oder des Israel, das sich durch die christusgläubigen Juden formiert? Wird das ethnische Israel noch einen Comeback erleben und einen Staat erhalten, so groß und mächtig wie einst das Reich Davids? Und vor allen Dingen wird ein solches Reich Israel mit einem neuen Tempel in der Hauptstadt Jerusalem eine heilsgeschichtliche Bedeutung haben? Ist ein solcher Da hat Israel nur einen Staat wie viele andere, wie Deutschland oder wie Finnland. Oder spielt der Israel-Staat auch für Gottes Heilsabsichten eine Rolle? Und hier gab es, und das ist ein kleiner Überblick, hier gab es in der Kirchengeschichte zwei wesentliche Meinungen. Das eine ist die sogenannte dispensationalistische und das andere die reformatorische Meinung. Anhand von Amos 9, Vers 11. Habt ihr eine Bibel dabei? Jetzt möchte ich mit euch mal so einen kleinen Moment eine etwas intensivere Arbeit machen. Da müsst ihr versuchen, mir zu folgen, damit ihr auch den Faden findet, um den es mir geht. Amos 9, Vers 11 bis 12. Das ist zum Beispiel so ein prophetisches Wort aus dem Alten Testament, das von der Wiederherstellung Israels spricht. An jenem Tag, habt ihr es? An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen, wie in den Tagen der Vorzeit, sodass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut. Dispensationalisten haben ihre Weise, diesen Vers auszulegen, und sie sagen, das ist eine Verheißung Gottes, die sich buchstäblich erfüllen wird, indem Israel als Nation und als Volk wieder ersteht, wieder erblüht und zu Macht und Herrlichkeit unter einem kommenden König Jesus stehen wird. Dispensationalisten sind Theologen, die die Bibel in bestimmte Heilszeiten einteilen, in denen Gott mit den Menschen unterschiedlich handelt. Zum Beispiel unterscheiden sie zwischen Israel und der Gemeinde. Das sind für sie zwei verschiedene Heilskörper. Sie sind der Meinung, dass Israel eine eigene Rolle im göttlichen Heilsplan spielt und nicht mit der Gemeinde Jesu zusammengedacht werden kann. Versteht ihr das? Der Dispensationalismus entstand im 19. Jahrhundert, ist also noch relativ neu, insbesondere durch John Nelson Darby. Und viele evangelikale Freunde, die wir alle lieben, und auch in unserer Gemeinde gibt es Gotteskinder, die dieser Idee, dieser dispensationalistischen Idee folgen. Sie gehen davon aus, dass Israel und die Gemeinde, ich sagte schon, zwei Heilsgruppen darstellen. Das heißt, sie beziehen die alttestamentlichen Verheißungen nicht auf die Gemeinde, sondern auf ein kommendes, erneuertes, nationales Israel im tausendjährigen Reich. Die Gemeinde ist für die Dispensationalisten nicht die Erfüllung alttestamentlicher Prophetien, so wie wir, gehe ich mal davon aus, das sehen. Wir glauben, dass die Gemeinde die Erfüllung der alttestamentlichen Propheten ist. Sie glauben, dass die Gemeinde nur ein Einschub, eine Art Unterbrechung der großen, alles überspannenden Heilsgeschichte mit Israel. Israel ist Gottes auserwähltes Volk und dieses auserwählte Volk hat er voll im Blick. Aber zwischendrin hat er noch einen kleinen Umweg gemacht, Gott noch einen kleinen Umweg gemacht und hat noch auch noch einige Heiden mit hinzugenommen. Und, aber eigentlich nur nebenbei. Das Hauptheil ist für Israel gedacht. Das ist die Denkweise der Dispensationalisten, vielleicht ein bisschen vereinfacht und zusammengefasst dargestellt. Und bei diesem Ansatz kommt dann bei Amos 9, Vers 11 dies heraus. Die zerfallene Hütte Davids ist das zerstörte Königshaus David. Die Verheißung, dass Gott sie wieder aufrichten wird, ist ein Hinweis auf die zukünftige Wiederherstellung des davidischen Israel, wenn Christus als Sohn Davids im messianischen Reich auf der Erde herrschen wird. Das Bild der Hütte zeigt zwar Schwachheit, die Schwachheit des Hauses Davids, so sagen sie, aber zugleich, dass es sichtbar politisch und national wiedererstehen wird. Und so sind natürlich auch die Israel-Freunde dieser Couleur daran interessiert, dass Israel wieder blüht, auch politisch blüht und dass sie Kriege gewinnt und dass auch die Grenzen sich erweitern. Und deswegen haben wir ja den Streit mit dem Westjordanland und jetzt mit Gaza. Und dass da eine Moschee, ist es die Al-Aqsa-Moschee, glaube ich, die da auf dem Tempelberg steht. Das ist ein furchtbarer Anstoß, das muss weg. Und sie sehen dort schon den dritten Tempel wieder aufstehen. Und sie verbinden Israels Hoffnung mit einem politischen Wiederaufstieg in Verbindung mit der Bekehrung eines Tages, dass Jesus das tausendjährige Reich von Jerusalem aus regiert. Ja, wir, die wir mehr so diese alte Auslegung lieben und glauben, dass sie auch biblischer ist von Amos 9 als Beispiel, die Reformierten gehen nicht direkt an diesen Text 9, Vers 11 und versuchen den Text einfach so nach eigenem Überlegen und nach eigener Deutung auch zu verstehen. Sondern was machen die Reformierten? Die Reformierten haben uns es versucht, diesen und auch die vielen anderen prophetischen Texte über das Neue Testament her zu verstehen. Sie stellen die Frage, wie versteht denn das Neue Testament Amos 9, Vers 11? Wie haben denn die Apostel Amos 9, Vers 11 ausgelegt? Und nicht, wie verstehen wir das? Dann kommt man zu einer interessanten Feststellung. Wir werden fündig in Apostelgeschichte 15. Schlagt ihr mal mit mir auf. Das ist die Apostelversammlung. Na jetzt. Apostelgeschichte 15 von Vers 13 bis Vers 20. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte: Ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, Petrus, wie Gott zum ersten Mal sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu nehmen. Und jetzt hört mal, schaut mal. Und, sagt Jakobus, und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Hört ihr Amos hier raus? Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen des Herrn den Herrn suchen und alle Völker, über die mein Name angerufen worden ist, spricht der Herr, der alle diese Dinge tut. Was macht der Jakobus hier? Der sagt jetzt nicht, Israel wird wieder groß, politisch mächtig, ein großer, mächtiger Weltherrscher wird kommen, sondern er sagt, dass die Brüder Petrus und auch später Paulus erzählen, dass so viele Heiden gerettet wurden und mit den Juden zusammen Christus verherrlichen, dann sagt er, das ist die Erfüllung von Amos 9, Vers 11. Habt ihr das mitbekommen, was ich meine? Also Jakobus und somit natürlich die ganze Apostelversammlung haben das ja akzeptiert, was er gesagt hat. Sie sagen, die zerfallene Hütte Davids wird in der Weise wieder aufgerichtet, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu nehmen, damit die Worte der Propheten übereinstimmen, wie geschrieben steht. Ich will das Haus Davids wieder aufbauen. Jakobus versteht Amos 9, Vers 11 also so, die zerfallene Hütte Davids wird nicht als politisches Reich wieder aufgebaut, sondern dadurch, dass die Heiden sich bekehren und zur Gemeinde der gläubigen Juden hinzugetan werden, damit sie in der Gemeinde gemeinsam unter König Jesus leben, der der wahre Sohn Davids ist. Amos 9, 11 bis 12 hat sich nach Jakobus zu Pfingsten erfüllt. Und der Auslegung der Apostel sollte man folgen, als Amos auf eigene Faust auszulegen. Für Dispensationalisten ist dieses Amos noch nicht erfüllt, sondern weist auf die zukünftige tausendjährige irdische Herrschaft Christi in einem wiederhergestellten Groß-Israel hin. Die Reformierten sind gemäß Jakobus stattdessen davon überzeugt, dass sich Amos 11 mit der weltweit erlösten Gemeinde aus Juden und Heiden bereits erfüllt hat. Konntet ihr mir folgen? Ich habe ein paar Reilerperlen hier, wenn einer einschläft. Deshalb, ihr Lieben, haltet das fest. Wir lernen aus diesem Beispiel, und wir könnten andere Beispiele nehmen, ihr wisst, wir kommen da gleich noch drauf, andere Beispiele nehmen, die uns zeigen, wie hat Jesus die Texte des Alten Testaments verstanden und die Verheißungen. Und nicht, wie verstehen wir sie. Wir müssen im Neuen Testament zur Schule gehen, um zu verstehen, was das Alte Testament bedeutet. Der Schlüssel zum Verständnis des Alten Testamentes ist das Neue Testament. Und wir können und dürfen das nicht auf eigene Faust auslegen. Deshalb stellt sich die wichtige Frage, Wovon eigentlich handelt das Alte Testament? Dabei hilft uns Jesus, der den Juden sagte, Johannes 5, 39, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und jetzt kommt Jesus weiter. Und sie sind es, die Schriften, die die Juden lesen. Sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Jesus bescheinigte den Juden, dass sie das ewige Leben suchten. Positiv. Sie suchten es in den Schriften des Alten Testamentes. Das Neue gab es zu jener Zeit nicht. Mose, die Psalmen, Propheten, das war ihre Bibel, die die Juden aufrichtig studierten und, hören wir, doch nicht verstanden. Darauf macht Jesus sie aufmerksam. Ihr lest die Schriften. Ihr studiert eure alte Bibel. Und weil ihr meint, dass ihr darin den Weg zum Leben findet. Recht so, aber ihr versteht nicht, von wem eure Bibel in Wirklichkeit redet. Das ist das große Dilemma. Wie tragisch, ein Buch gründlich studieren und dennoch völlig an ihm vorbeilesen. Klipp und klar hatte der Heiland ihnen gesagt, eure alten heiligen Schriften sind es, die von mir Zeugnis geben. Und als er das sagte und immer wieder sagte, da haben sie gesagt, du bist wohl verrückt. Von dir? Heute, liebe Gemeinde, liebe Freunde, ist die Lage kaum anders. Viele Christen können mit dem Alten Testament oft nicht viel anfangen. Sie finden alles Mögliche im Alten Testament, nur nicht den Leitfaden, die Hauptfigur. Was will das Alte Testament? Was beinhaltet es? Woher kommt das? Sie kennen den Grundsatz nicht, ich sagte schon, dass das Alte Testament nur vom Neuen her zu verstehen ist. Erst wenn wir aus dem Neuen Testament lernen, wie Jesus und die Apostel das Alte gedeutet haben, können auch wir es richtig deuten. Wer das Alte losgelöst vom Neuen liest, manchmal wird ja so ein Split gemacht. Neues Testament, Halleluja, Gnade, Altes Testament, Zorn, naja, müssen wir auch haben. Es ist so instinktiv in vielen Christen so drin. Das sind die beiden Bücher. Das eine ist das Buch der Gnade und das andere ist das Buch des Gesetzes. Das ist falsch. Wer das Alte losgelöst vom Neuen liest, der wird gewiss viel Gutes in ihm finden. Muss ich euch nicht sagen. Wunderbare Geschichten und Dichtungen und Weisheiten, Erzählungen. Aber er wird nicht den zusammenhängenden roten Faden erkennen, nicht die eigentliche Botschaft, die das Alte Testament wirklich ausmacht. Er wird den geheimen Helden verpassen. Er wird Jesus Christus nicht im Alten Testament sehen. Dass sich die alttestamentlichen Verheißungen auf ihn beziehen. Und dass sich die Verheißungen des Alten Testaments in ihm, Jesus, erfüllt haben. Und in nichts anderem. Und werden sich nicht in politischen Ideen erfüllen. In Weltreiche erfüllen. Sondern das Alte Testament ist in Jesus Christus erfüllt. So wie die Juden damals blind ihre Bibel gelesen haben und aus ihr einen großen nationalen Wiederaufstieg Israels herausgelesen haben. Was wissen wir? So tun es heute auch viele Bibelleser. Sie verstehen nicht, dass Christus das wahre Israel ist. Und dass alle, die an ihn glauben, der wahre Same Abrahams sind. Sie erfassen nicht, dass Jesus der wahre Tempel ist. Und der neue Himmel und die neue Erde, das wahre verheißene Land. Sie erkennen nicht das Neue Testament, das Alte, dass das Alte in Christus zusammenfasst, sodass alles in allem er ist, Jesus, König, Priester und Prophet. Und darum sagte Jesus den eifrig forschenden Juden: Ihr studiert die Schriften, gut so, aber ihr merkt nicht, dass gerade sie es sind, die von mir zeugen. Ihr habt tolle Ideen vom Wiederaufstieg Israels. Die Römer hatten das Land besetzt, unterdrückt. Sie hatten politische, nationale Hoffnungen. Und das war die große Enttäuschung, die sie dann später auch ausdrückten. Dass Jesus einfach nur so am Kreuz starb und ihre Hoffnungen, ihre politischen Hoffnungen nicht erfüllten. Auch die Emmaus-Jünger hatten das Alte Testament nicht verstanden. Sie waren durch die Ereignisse von Karfreitag und Ostern verwirrt und sagten zu Jesus nichts ahnend, dass er der Auferstandene war. Wir hofften, hier haben wir es, wir hofften, er sei der, welcher Israel im politischen Sinne erlösen sollte. Sie sahen im Messias des Alten Testaments immer noch nicht mehr als einen politischen Befreier. Wie schade. Aber dann half ihnen der Heiland und begann wörtlich bei Mose, bei allen Propheten und legte ihnen in allen die Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Lukas 24. Er zeigte ihnen in allen Schriften die Passagen, die von ihm und seinem Evangelium handelten. Wenig später erschien der Heiland allen Jüngern in Jerusalem und sagte zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, dass alles erfüllt werden müsse, was im Gesetz Mose und den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Langsam aber sicher fingen die Jünger im Zusammenhang mit der Auferstehung an, mehr und mehr zu verstehen. Das Alte Testament redet von Jesus. Das Alte Testament ist nicht in erster Linie ein Gesetzesbuch, nicht in erster Linie ein Israelbuch. Das Alte Testament ist ein Evangeliumsbuch. Es trägt dasselbe Evangelium wie das Neue Testament. Nur wird es zum Neuen Testament immer weiter vor unseren Augen und Herzen entfaltet, dass wir mehr und mehr das Heil Gottes verstehen. In Jesus Christus. Die Bibel sind nicht zwei Bücher oder Testamente, sondern die Bibel ist ein Buch. Und die Hauptrolle darin spielt einer, und das ist Jesus. Vom ersten Blatt der Bibel bis zum letzten. Halleluja. Ist da jemand, der Amen sagen kann? Ich weiß nicht so genau. Ich weiß, das ist ein bisschen kritisch. So, diese Dinge muss man nochmal sich so verinnerlichen. Man hat vieles gehört und vieles anderes gelernt und so weiter. Ja, wir sind auch manchmal auf der Spur der Jünger und verstehen die Schriften nicht. Und dann muss der Herr uns die Augen öffnen, dass wir sie verstehen. Wie siehst du, das Alte Testament. Siehst du Jesus und sein Evangelium darin? Möge der Heilige Geist auch dir das Alte Testament aufschließen und dir deinen Erlöser Jesus Christus darin zeigen. Und wenn du ihn als den Hauptakteur erkennst, dann fangen sich die vielen Einzelheiten des alten Buches an zu fügen. Das ist das Hochinteressante, das ist wie ein Puzzle. Wenn du Jesus erkannt hast, den Kern des Ganzen im Alten Testament, dann merkst du, wie die Geschichten, die Prophetien, die Berichte, die Sprüche, die Weisheiten, die Psalmen, wie sie alle ineinander greifen und alle miteinander eine Botschaft tragen. Du wirst staunen, wie dich das Alte Testament, die alten Schriften in die Anbetung führen. Wir haben also gelernt, liebe Geschwister, dass wir das Alte Testament nicht einfach aufschlagen und sagen können, ja, was könnte das meinen? Ach ja, 1948 wurde der Staat Israel gegründet und deswegen ist das jetzt also die Erfüllung von dem Text, den ich hier jetzt gerade lese. Schwer. So hat Jesus und die Apostel die Texte der alten Schriften nicht verstanden. Es geht um das Heil. Wir müssen bei Jesus und den Aposteln in die Schule gehen. Und für sie ist das künftige Israel kein politischer Staat, kein zukünftiges Territorium, sondern für sie ist das künftige Israel Jesus und seine Gemeinde aus Juden und Heiden. Es wäre jetzt schön, wenn wir Zeit hätten, weitere solcher prophetischen Stellen zu betrachten und dann zu schauen, wie Jesus und die Apostel sie ausgelegt haben. Aber für uns ist noch wichtig, bevor wir dann also zum Schluss auch zusammenfassend sagen, was dient Israel zum Frieden? Warum hat Jesus über Jerusalem geweint? Müssen wir lernen, welches Israel ist das Volk Gottes? Paulus sagt, nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Wenn man in Israel unterwegs ist, fällt ziemlich schnell auf, dass seine Gesellschaft ebenso heidnisch lebt wie alle anderen Nationen auch. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber die Rate der Abtreibungen in Israel soll noch größer sein als in Deutschland. Weltlichkeit, Säkularität, Unglaube, Gottlosigkeit oder Orthodoxie, Fanatismus. Ist das das Volk Gottes? Das ist die große Frage. Viele Christen sagen, ja, dieses säkulare Volk Israel ist das Volk Gottes. Aber Paulus folgt dem nicht. Er bezeichnet seine Verwandten nach dem Fleisch viel mehr als von Christus verbannt. Römer 9, 1 bis 5, worüber er große Traurigkeit und unablässigen Schmerz empfand. Auch Johannes der Täufer tut sich schwer. Hört mal hier die hammerharten Sätze. Johannes der Täufer nennt Israel pauschal nicht das Volk Gottes, sondern er predigte, als die Juden zu ihm kamen, denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Darauf hat man sich berufen. Und fügt dann hinzu, die Axt ist bereits an die Wurzel gelegt. Auch Jesus schlug den gleichen Ton an, das mag ich gar nicht zitieren. Das verstört fast, als einige behaupteten, Abraham sei ihr Vater, antwortete er ihnen, Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Aber ihr habt den Teufel zum Vater. Ja, Jesus hat geweint. Die Botschaft ist klar. Alle diejenigen, die meinen, lediglich aufgrund ihrer Abstammung auf den Himmel hoffen zu können, sind nicht Gottes Volk, sondern sie sind verloren. Nur wer glaubt, ist gerettet. In Römer 9,6 schreibt Paulus: Nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Wieder. Und in Römer 2,28-29: Der ist nicht ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, dessen Beschneidung am Herzen geschieht, dem Geist und nicht dem Buchstaben nach. Das heißt, liebe Freunde, Israel ist nicht gleich Israel. Und Jude ist nicht gleich Jude. Wir müssen also dringend zwischen dem natürlichen und dem geistlichen Israel unterscheiden, wie Paulus es gemacht hat. Dann verstehen wir, dass die wunderbaren Israel-Verheißungen der alten Propheten nicht dem ethnischen oder gar dem staatlichen Israel gelten, sondern nur dem wiedergeborenen und den an Christus glaubenden Juden. Sie, die gläubigen Juden, die wiedergeborenen Juden, sie sind die Kinder der Verheißung, wie Paulus es explizit formuliert, und nicht die, die lediglich dem Fleisch nach Kinder Abrahams sind. Mit dieser Unterscheidung zwischen Israel und Israel warnt Paulus seine Volksgenossen vor dem verderblichen Irrtum, ein Jude sei schon deshalb gerettet, weil er ein Jude ist. Nein, ist er nicht. Denn nur die, die aus dem Glauben sind, sind Abrahams Kinder. Und nur sie werden mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Wir lernen auch an dieser Stelle, wenn die Bibel von Israel als dem Volk Gottes spricht, hat sie nicht das Israel nach dem Fleisch oder gar den Staat Israel im Auge, sondern immer nur, und jetzt führe ich ein Wort ein, das die Bibel im Übermaß benutzt, nur den gläubigen Überrest in Israel, der im Sinne Abrahams rettenden Glauben im Herzen hat. Ja, das Gleiche gilt ja auch für uns Christen. Nicht die sind Christen, die es der Abstammung oder der Tradition nach sind, die in einem christlichen Abendland geboren worden sind, eine christliche Oma haben. Nicht die sind Christen, die es der Abstammung nach sind, sondern nur die, die von Neuem geboren sind, sind Christen. Deswegen gilt diese Unterscheidung auch in der Gemeinde. Nicht dem Christentum im Allgemeinen gehören die Heilsverheißungen und auch nicht dem Judentum im Allgemeinen, sondern nur der wiedergeborenen gläubigen Gemeinde aus Juden und Heiden. Jude oder Christ, nur dem Namen nach zu sein, bedeutet nach Galater 3, Vers 10 Fluch. Es ist ein Fluch und Verlorenheit. Wer aber an Christus glaubt, sei er Jude oder Heide, der hat das ewige Leben und gehört zum Volk Gottes, er helfe uns allen. Jetzt zum Schluss. Das eine Israel ist wegen seines Unglaubens verstockt, das andere aber aus Glauben an Christus, seinen Messias, errettet. Deshalb kann der Apostel die Frage, ob Gott sein Volk denn verstoßen hat, mit Nein beantworten. Denn Israel, schreibt er weiter, ist nur zum Teil Verstockung widerfahren, während ein anderer begnadigter Teil zum Heil ersehen war und nie verworfen war. Und diesen Sachverhalt, liebe Freunde, erklärt der Apostel anhand der wunderbaren Geschichte von Elia auf dem Berg Karmel. Israel war so gottlos geworden, dass der Prophet dachte, er wäre der Einzige im Lande, der noch glaubt. Aber inmitten des abgefallenen Israel gab es dennoch 7000 Glaubende, die ihre Knie nicht vor dem Götzen Baal gebeugt hatten. Und daraus schlussfolgert Paulus: So ist nun in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Das heißt, obwohl Israel ein Geist der Betäubung gegeben wurde, dem ungläubigen und widerspenstigen Israel wurden Augen gegeben, damit sie nicht sehen, Ohren, damit sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag, heißt es. Aber da ist ein Überrest, den Gott in seiner Gnade erwählte, der im Glauben blieb. Im Alten Testament finden wir die lebendige Christusgemeinde. Hebräer 11, kennt ihr das Kapitel? Da zählt der Apostel die sogenannten Glaubenshelden auf. Abel, Henoch, Mose, Abraham, Sarah und David, Josef, Jakob, alle, die glaubten. Abraham glaubte Gott und das wurde ihnen zur Gerechtigkeit gerechnet. Mitten im abgefallenen Israel hat es immer und zu allen Zeiten eine lebendige Gemeinde gegeben. Und wenn wir nun, liebe Freunde, aus den Heiden herzugeführt werden, dann werden wir nicht in das ethnische Israel eingepflanzt, in den Wurzelstock, sondern wir werden eingepflanzt in diese Überrestgemeinde, in die gläubige Gemeinde. Die Gläubigen in Israel, das ist unser Israel. Sagt ihr Amen? Das muss man fix drauf haben. Sonst fängt man an, durcheinander zu geraten, auch gerade im Zeitgeschehen mit und um Israel. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, der Überrest, die Auswahl der Gnade aus den Juden und aus den Heiden, denen gehören die Verheißungen. Alle Heilsverheißungen in Jesus Christus. Halleluja. Weil wer die Lehre vom Überrest nicht beachtet, gerät in ein unbiblisches Israelverständnis, das dem weltlichen und orthodoxen Judentum eine heilsgeschichtliche Rolle gibt, die es von Gott her aber nie gehabt hat. Weil diese Lehre so fundamental ist, weist Paulus noch darauf hin, dass sie nicht von ihm, sondern auch wieder aus dem Alten Testament stammt. Denn schon der Prophet Jesaja hatte diese Zweiteilung Israels erkannt und geweissagt. Jesaja 10, 21. Ein Überrest wird sich bekehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn dein Volk, o Israel, wäre wie Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest von ihm sich bekehren. Jesaja betont nicht nur in anderen Stellen diese Lehre, sondern einer der Söhne des Propheten Jesaja, der hieß Shea Jashub. Was heißt das zu Deutsch? Wie? Wisst ihr, wie einer seiner Söhne hieß? Überrest. Ist ein schöner Name für dich, wenn du schwanger bist. Überrest, nicht wahr? Überrest. Shea Jashub. So nannte Jesaja, ich glaube, sein zweiter oder dritter Sohn, müsst ihr nochmal nachschauen. Und das heißt Überrest. Auf Hebräisch wörtlich, ein Überrest wird zurückkehren. Ein Überrest wird zurückkehren. Die Gläubigen, sie werden gesammelt werden. Der Herr wird seine Auserwählten sammeln von allen vier Winden. Und wir werden von ihm gerufen. Und sie kommen aus Norden und Süden, aus Westen und Osten. Und sie alle sind ein Volk, wiedergeboren durch die Erlösung in Jesus Christus, durch den lebendigen Glauben. Gottes großes Heil und sein Heilsplan für die ganze Welt ist nicht ein Volk aus Fleisch und Blut, sondern es ist das Reich Gottes, in das niemand kommen kann mit Fleisch und Blut, sondern alleine durch den Heiligen Geist in Jesus Christus. Amen. Das ist dieser wunderbare Gedanke. Das darf leben. Ja, und nun ganz zum Schluss. Kommt noch dreimal ganz zum Schluss. Ja, ich weiß, ich habe euch hier heute ein bisschen was zum Kauen gegeben. Ich bin schon gespannt, was gleich auf mich zukommt. Ja, ja, es ist aber wichtig, sonst wir laufen irre. Israel findet infolgedessen, was wir gesagt haben, seinen Frieden nur in seiner Bekehrung. Wir lesen noch mal die Worte von Jesus. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wie ist es noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen, von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen. Weil, liebe Freunde, was ist das für ein schwerer Satz? Weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Jerusalem, Jerusalem. Das heißt, Israels Friede liegt nicht in seinen militärischen Siegen. Dass ihr mich nicht falsch versteht, ich habe vorhin gesagt, ich stehe an der Seite Israels. Ich wünsche Israel auch national alles Gute und Gottes Segen und Hilfe in allem, wovon sie bedrängt sind. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir dürfen verstehen, Israels Hilfe kommt nicht durchs Militär. Israels Hilfe kommt nicht durch eine blühende Wirtschaft. Israels Hilfe kommt nicht durch den Wiederaufbau eines Tempels. Israels Hilfe kommt allein von Jesus Christus. Und das ist der Punkt. Da müssen wir den Sack zumachen. Wenn es darum geht, an der Seite Israels zu stehen, dann muss unser Herz als erstes um ihre Seelen besorgt sein. als erstes um ihr Heil. Viele Christen interessieren sich sehr dafür, ob der Staat Israel eines Tages seine Grenzen wieder erhält. Und sie jubeln, wenn wieder ein paar Siedler neues Gebiet erobert haben. Über solche Sachen schreibt Paulus an keiner Stelle. Aber Freunde, ihn bewegt die Frage und keine andere nach Israels Errettung. Seine Sehnsucht danach drückt er mit den Worten aus. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, was denn? Dass sie gerettet werden. Wollen wir das mal zusammen sagen? Der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Ihr habt jetzt nur geübt, jetzt machen wir es richtig. Der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie, Halleluja, das ist der Punkt, auf den es ankommt. Und sie haben ja dann eine Verheißung, die letzte Generation. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Wir glauben an eine große Erweckung unter den Juden. Wenn nämlich die Zahl der Menschen, die Gott aus den Heiden berufen hat, voll eingegangen ist, dann ist die Zeit der jüdischen Verstockung vorbei. Und das dann lebende Israel wird gerettet werden. Nicht mehr ein Teil, sondern ganz. Unter den Juden wird es eine nie gewesene Volksbekehrung hin zu Christus geben. Kein anderes Volk auf der Erde hat eine solche Heilszusage wie die letzten Generationen Israels. Und die bedeutet Friede für Israel. Und das ist das Gebetsanliegen, das wir für Israel haben sollten. Wir sehen, dass gegen Ende der Zeit der christliche Glaube nicht aufhören, sondern vielmehr triumphieren wird. Liebe Gemeinde, das Evangelium wird als Zeichen der letzten Zeit verkündigt werden, sagt Jesus, bis an die Enden der Erde. Und die größte und herrlichste Zeit der Weltevangelisation steht erst bevor. Und wir dürfen das Evangelium den Völkern und Nationen sagen, aber dann kommt Jesus und in der Schlussphase ruft er viele, viele Juden zum lebendigen Glauben. Halleluja, die Bekehrung von ganz Israel. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und alles Volk sagt, wenn ihr mögt, Amen.